Ich plane gerne. Ich lese abends, was wir am nächsten Tag unternehmen könnten. Beim Frühstück mache ich den Eltern Vorschläge und ernte Nicken und Schulterzucken. Eigene Vorschläge haben sie nicht. Sie haben nicht einmal ihren zerlesenen Kunstreiseführer dabei, mit dem uns mein Vater früher von Kirche zu Kirche gescheucht hat. Das stört mich. Wir haben so wenig Zeit. Da will ich viele Erlebnisse hineinpacken, vor allem für die Eltern. Ist ja ein Geschenk.
Das ist natürlich eine Umkehrung der klassischen Rollenverteilung. Denn normalerweise ist es doch so, die Eltern organisieren den Urlaub und die Kinder dackeln hinterher. Wir begleiten heute eine ungewohnte Eltern-Kind-Reise, 25 Jahre später wieder zurück am selben Ort, in Südtirol, und das Kind ist natürlich längst erwachsen. Das ist eine Herausforderung für alle Beteiligten, aber auch eine tolle Gelegenheit, endlich richtig Zeit füreinander zu haben. Wir haben heute Zeit für Südtirol. Eine Stunde lang geht es um uralte Geschichten und Steinzeitfunde, um einen Mann, der ständig in die Zukunft schaut, weil er unermüdlich Wanderwege repariert, und natürlich ums ganz gegenwärtige Genießen in den Bergen. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Südtirol, das bedeutet natürlich Gebirge. Die Dolomiten östlich vom Eisacktal sind nach meiner unbedeutenden Meinung die schönsten Berge überhaupt. Rund um das Sella-Massiv und über Cortina bis zu den berühmten Drei Zinnen. Die roten Felsen, das Grün am Fuß der gewaltigen Wände, das ist einmalig. Und wenn dann noch das Edelweiß blüht neben einem glasklaren See, dann ist das fast surreal. Erleben kann man das da oben nur, weil es Menschen gibt, die uns den Weg weisen zu solchen Orten, indem sie in mühevoller Kleinarbeit Wegmarken malen und Schilder aufstellen. Alles muss ständig geprüft und erneuert werden, denn ohne Markierungen wird es wirklich gefährlich. Wie wichtig diese rot-weiß-roten Streifen sind, das merken Wanderer erst, wenn sie plötzlich weg sind. Weil sie nicht aufgepasst haben, weil sie sich eine Abkürzung eingebildet haben oder weil plötzlich dichter Nebel da ist. Christiane Zwick hat sich angeschaut, wer das eigentlich macht, die zahllosen Wegemarkierungen im Gebirge. In diesem Fall eben mitten in den Dolomiten im Gardertal.
Stille. Es ist nichts zu hören als die eigenen Schritte. Knirschen auf Dolomitengeröll. Rundum wattiges Weiß. Die Berge sind plötzlich verschwunden. Nebel ist ein anarchisches Gebilde. Löst er sich auf oder verwandelt er sich in Regen? Im Hochgebirge entscheidet das Mikroklima. Nur die Moose und Flechten auf den Steinen direkt vor meinen Füßen sind noch zu sehen. Und auf ihnen immer wieder Markierungen in Rot-Weiß-Rot. Der Handyempfang ist weg, aber ich weiß, ich bin auf dem richtigen Wanderweg. Und ich frage mich, wer mich hier sicher durchs Ungewisse leitet. Im Tal erfahre ich, dass sich ein paar Alpinisten ehrenamtlich um die Wegmarken kümmern. Im Gardertal ist es Fortunato Flatscher, der mich mit etwas Farbe über Wiesen und Geröllfelder geführt hat. Morgen will ich ihn auf seiner Tour begleiten. In La Ila, auch Stern genannt, verabreden wir uns an der Hauptstraße. In La Ila sind die Häuser weiß verputzt, die Holzbalkone mit Begonien geschmückt. Fortunato Flatscher tritt in Khaki-Shirt und derben Bergschuhen auf mich zu. Braun gebrannt ist er, auch auf dem Schädel, den raspelkurze Haare umkränzen. Sein Wirkungsbereich?
Momentan bin ich Verantwortlicher für die Wegemarkierung und die Wegweiser. Und ich muss das eventuell programmieren. Ich habe zwei Mitarbeiter, die ich jeden Tag holen kann, und wir markieren die Wege der Gemeinde Abtei und Gemeinde Corvara. Und das sind eben so über 300 Kilometer Wanderwege.
Die erste Aufgabe des Tages für den Wegewart: ein schiefer Pfahl mit Wanderschildern. Wahrscheinlich von einem Auto gerammt. Fortunato Flatscher macht ein Handyfoto und schreibt eine Notiz.
An dieser Stelle haben wir so 100 Euro. Hier gibt es vier Holzschilder. sind 80 Euro plus Stock aus Holz 10 Euro plus die Eisenschiene 10 Euro, 100 Euro.
Nach dem Aufstellen kommt manchmal gleich das Reparieren. Unzählige rote und weiße Striche hat der 72-Jährige gemalt und nachgepinselt. Manches Schild hat er auf dem Rücken auf die Berge geschleppt. Insgesamt zählt er 1700 im Tal. Die Spur seiner Zeichen ist gut zu erkennen, drängt sich aber nicht auf. Über das Wie und Wo von Wandermarkierungen machen sich Geografen, Soziologen und Tourismusverbände viele Gedanken. Fortunato Flatscher spricht aus eigener Erfahrung.
Wir schauen, die Markierung nicht zu groß zu machen. Es genügt so 10 mal 10 Zentimeter. Mehr braucht man nicht, weil es ist nicht schön, so halb Meter Markierung und Schmiererei, das soll man nicht machen.
Wir steigen bergauf. Die Abgase haben wir hinter uns gelassen. Es duftet nach Heu, Alpenblumen und Kudung. Das Rot-Weiß-Rot leuchtet mit dem Enzian um die Wette.
Wenn das schöne Wetter ist, dann sieht man 3-4 Markierungen hintereinander. Und einer kann sagen, warum hat der so viel markiert hier. Aber das ist wegen der Sicherheit. Wenn das Wetter umschlägt und neblig ist, dann sieht man 2 Meter und nicht mehr. Und dann ist es wichtig, dass die Markierungen ganz eng beieinander sind.
Wie wahr. Ich sage, dass der Nebel mich zu ihm geführt hat. Fortunato Flatscher grinst. Er ist auch Sekretär der Vereinigung Lia da Mund, der ladinischen Regionalsektion des Club Alpino Italiano. Als Ladiner verstehen sich nur noch rund 30.000 Menschen in einer Handvoll Tiroler Täler. Hier ist der romanische Dialekt noch zu hören. Das Ladinische auf den Schildern, höre ich, ist noch gar nicht so alt. Das Regionale soll bewahrt werden.
Wir haben hier Lac la Lune geschrieben und in Klammer See-Lago auf Italienisch.
Die Wolken verziehen sich. Auftritt der Kreuzkofel. Das Massiv lehnt sich zurück. Zehnerspitze, Lavarella und Contorines leuchten über uns in der Mittagssonne. Alles Dreitausender. Jeder ein steinerner Lockruf. Ein paar hundert Meter sind wir schon hinaufgelaufen. Auf halbe Höhe, auf die Bergschulter sozusagen. Es duftet nach Kiefern. Wanderweg Nummer 7a führt zur Baumgrenze und dann zum Heiligkreuz-Hospiz. Der Countdown zu Knödelsuppe, Kaiserschmarrn und Linzer Torte ist auf den Schildern in 10-Minuten-Einheiten angegeben. Die reine Wegstrecke wäre im Gebirge nicht aussagekräftig.
Auf die neuen Schilder gibt es auch die Zeiten von einer Hütte zur anderen, von einem Gipfel zum anderen, wie lange man da braucht. Und die Zeit ist kalkuliert nach einer Formel, die kommt von der Schweiz, die ist überall einheitlich. Das heißt, wenn es draufsteht, von dort bis dort braucht man 1 Stunde und man geht in 3/4 Stunde, dann weiß man, überall ist man diese Viertelstunde schneller.
Die Schweizer Formel, lerne ich, geht so. Ein Durchschnittswanderer läuft auf ebener Strecke 4,2 Kilometer in der Stunde. Am Berg schafft er 300 Höhenmeter in der Stunde beim Anstieg und beim Absteigen 600 Höhenmeter. Hat die geplante Wegstrecke also gut 12 Kilometer Länge und führt 600 Meter hinauf und hinunter, dann sollten 6 Stunden Wanderzeit eingeplant werden. Ohne Rastzeiten. Die Lenkung der Wanderer ist in den letzten Jahren perfektioniert worden. Auf Umwege und Abwege geraten Urlauber dennoch. Wie Heike Rost aus Würzburg mit ihrem Begleiter.
Gestern sind wir bis zu dem Parkplatz, wo uns das so beschrieben worden ist. Also der letzte Parkplatz. Bis dahin sind wir aber auch schon gelaufen und dann sind wir eben in...
Wir wollten eine Abkürzung nehmen und dann war das halt unser Pech gewesen.
Die Wegbeschreibung war in die Richtung, die wir hätten gehen müssen. Und wir haben aber gedacht, dass diese andere Richtung, dass wir dann wieder auf den Weg draufkommen. Ne? Dass das wie eine Abkürzung war. Und hatten aber auch keine Markierung gefunden von dem Weg, wie war das, 15, Nummer 15?
Mit dem Willen zur Abkürzung müssen Fletcher und sein Team stets rechnen und können wenig dagegen tun. Erst recht nicht im schroffen Fels. Und wenn man die Markierungen aus den Augen verliert, wenn die Abkürzung ins Abseits führt, das frage ich Christina Argreiter. Seit 12 Jahren ist sie bei der Bergrettung. Die 55-Jährige bricht auf, wenn an der Spitze des Pitzbuhel ein Unfall passiert. Ihrer Erfahrung nach bringen sich Wanderer öfter in Gefahr als Kletterer, die sich meist gut vorbereiten.
Oft einmal scheint es von oben, man kann direkt runter ins Tal, dann laufen sie runter, laufen sie von weg und dann auf einmal bleiben sie stecken, weil eben vielleicht, man sieht schon den Dorf unten, aber da gibt es einen Felswand von 200 Metern und man kommt nicht weiter.
Und wer dann nicht zurückfindet bis zur letzten Markierung, muss um Hilfe bitten und Geduld haben.
Viele denken auch, jetzt mit diesen Handys kommt die Bergrettung ganz schnell, gell? Man ruft die Bergrettung und wenn etwas passiert, sind sie gleich da. Okay, wir starten, aber nicht immer. Wenn wir sicher sind, starten wir los. Aber wenn es zu gefährlich wird, dann warten wir, bis das Wetter sich beruhigt und dann gehen wir auf die Suche.
Gerade erst am Vorabend mussten 2 Gäste vom Berg gerettet werden.
Es war schon ziemlich dunkel, es war auch alles wolkig und so. Und 2 haben angerufen, wir haben auf die 2 gewartet für die Nacht und die haben dann angerufen. Die haben sich verlaufen. Jetzt befinden sie sich oberhalb von einem Wasserfall, wo ein Klettersteig runtergeht. Und die sind keine erfahrenen Alpinisten und haben keine Klettersteigausrüstung mit. So ist mein Mann gestartet, sie abgeholt mit einem Seil und hat sie geholfen, runterzukommen.
Sich im Gardertal zu verlaufen, ist nicht leicht. Aber man kann Klettersteige und Wanderwege verwechseln. Man kann Abkürzungen versuchen oder man kann in einem Gewitter die Fassung verlieren. All das ist mir schon passiert. Aber da war eben immer einer, der mir übers Geröllfeld geholfen hat. Ein Heustadel, um den Platzregen zu überstehen. Und ich habe, 3x Holz, immer eine der Markierungen wiedergefunden. Auf dem Rückweg durch die Wiesen plätschert neben uns ein Bächlein. Gerade hier bräuchte man die Wegzeichen nicht. Aber sie haben auch noch ein höheres Ziel, erklärt mir Fortunato Fletcher. Erst Markierungen, sagt er, würden den Weg zu einem guten Weg machen.
Wenn nicht der Weg sehr gut markiert ist, dann entstehen 10 Steige, 10 Wege. Aber wenn der Weg markiert ist, dann geht jeder der Markierung entlang, dann entsteht ein schöner Weg, ein schöner Steig und alle gehen dorthin. Sonst geht jeder, wo er will und dann entstehen sehr viele schlechte Wege.
Und das würde mir auch nicht gefallen. Ich bin froh, dass Alpinisten wie Fortunato Fletcher all die wandernden Springinsfelde einsammeln und leiten. Und ich werde es morgen mit dem 15er Wanderweg probieren.
Nach Südtirol zieht es uns heute in den Radioreisen auf die Südseite der Alpen. Ein privilegiertes Stückchen Erde ist das, auch wenn das Leben in den Bergen immer mühsam war. Aber es hat schon in der Steinzeit funktioniert. Von dieser uralten Vergangenheit erzählen sogenannte Schalensteine, im Volksmund auch Opfer- oder Hexensteine genannt. In ganz Europa finden sich diese Steine oder Felsen, in die Menschen vor Tausenden von Jahren Löcher geschabt haben. Die Löcher sehen aus wie kleine Wasserschälchen, daher der Name. In der Nähe von Brixen in Südtirol gibt es eine ganze Reihe solcher Schalensteine. Und weil niemand weiß, warum unsere Urahnen sie einst gemacht haben, kann sich jeder seine eigene Geschichte dazu zusammenbasteln. Andreas Pehl hat sich ein paar erzählen lassen bei seinem Ausflug zu den geheimnisvollen Steinen aus der Vergangenheit.
Eine rätselhafte Felsplatte im Boden, direkt neben dem Wanderweg. Grau, glatt und übersät mit seltsamen Mulden. Sie sehen aus wie Löcher, wie zufällig entstandene Abdrücke von Golfbällen auf Lehmboden. Dabei ist der Boden gar kein Lehm, sondern harter, uralter Fels. und darin diese runden, schalenförmigen Löcher. Manche dieser Schalen sind mit Strichen verbunden, andere mit Kreisen erweitert. Ein geheimnisvoller Ort bei Elvas im Südtiroler Eisacktal. Ein paar hundert Meter weiter auf dem Hochplateau des Vogeltennebühls ein ähnliches Bild. Glatte Steinflächen mit Schalen darin. Über dem Stein sitzt eine Frau mit schwarzen Locken und kehrt Kiefernadeln und Laub vom blanken Felsen.
Und das ist das Putzen selber irgendwie so ein meditativer Vorgang und irgendwie baut man so eine Verbindung zum Stein auf.
Astrid Amico ist Pianistin. Außerdem befasst sie sich seit vielen Jahren mit alternativen Therapien und mit Meditation.
Also die Schalen sind ziemlich deutlich zu erkennen, aber man bekommt schon so ein Gefühl, ist das jetzt eine Vertiefung, die von der Natur aus so, oder ist das eine künstlich geschaffene?
Zusammen mit dem Fotografen Martin Rupp, der Kult- und Kraftplätze seiner Heimat in zauberhafte Bilder bringt, erkundet Astrid Amico mystische Orte in ganz Südtirol. Zwei Bildbände zu diesem Thema haben die beiden bereits veröffentlicht.
Ja, die Schalensteine sind eine Brücke eigentlich auch wieder in die Vergangenheit, weil sie zeigen uns, dass der Ort eine gewisse Bedeutung gehabt hat. Man findet die Schalensteine also auch nicht überall planlos. Sie sind ganz bewusst an der Stelle gemacht worden, weil der Ort, weil die Landschaft vielleicht, die den Ort umgibt, auch eine ganz wichtige Rolle gehabt haben.
Astrid Amico zieht mit farbiger Kreide die Umrisse der Felsritzungen nach.
Also mit denen putzen die Schalensteine möglicherweise mit Naturborsten und dann mit Kreide einzeichnen. Und dann bekommt man erst einen richtigen Überblick, wie viele Schalen es sind und in welcher Anordnung sie zueinander stehen.
Die Schalen sind keine Resultate der Erosion von Wasser, Wind und Eis. Sie sind menschengemacht. Durch die bunte Kreide heben sich die Vertiefungen auf den Schalensteinen farblich ab. Ein Muster entsteht. Zeigt es Sterne? Tiere? Doch vor allem, was sind diese Schalensteine? Wer hat die Löcher hier in den Felsen gebohrt und wofür?
Das sind Steine, meistens größere, auffällige Steine, in denen die Menschen in der Vorzeit Vertiefungen hineingearbeitet haben. Da haben sie einen anderen Stein genommen und haben den so lange gerieben, bis da die Mulde entstanden ist. Es gibt tausend Theorien, wozu die gemacht worden sind.
Le coppelle sono un fenomeno talmente vasto, talmente grande, che è in tutto il mondo.
Schalensteine sind ein Phänomen, das es auf der ganzen Welt gibt. Das sagt Giovanni Rizzi. Er ist Archäologe. Seit 40 Jahren gräbt er in Südtirol zusammen mit seiner Frau Gertraud Relikte aus längst vergangener Zeit aus. Besonders faszinieren ihn dabei diese eigenartigen Schalensteine. Woher sie stammen, weiß man nicht. Die gängige Meinung der Archäologie ist, dass sie mit dem Wasser zu tun haben.
L'opinione principale degli archeologi, diciamo, è che siano legati all'acqua, alla pioggia fertilizzante.
Giovanni Rizzi erzählt vom Frühlingsregen, der die Erde fruchtbar macht. Der Regen kommt und benetzt die Schalensteine, die sozusagen das weibliche Sexualorgan der Natur darstellen. Demnach sind die Schalensteine also kultische Orte. Wann sie entstanden sind, lässt sich nicht mehr feststellen. Doch Spuren der Besiedlung gehen hier weit zurück, sogar vor Ötzi und die Bronzezeit. Seit mindestens 9000 Jahren leben hier Menschen. Im Nachbarort Stufels haben die Rizzis einen Siedlungsplatz ausgegraben, von dem aus steinzeitliche Jäger und Sammler die Nord-Süd-Verbindung über die Alpen kontrollierten. Giovanni Rizzi hat Schalensteine in Siedlungen gefunden, die 6000 Jahre alt sind.
Die cosa che sappiamo che ci sono Schalensteine che sono dal Neolitico. Noi le abbiamo trovate nel Neolitico, all'interno di abitazioni di 6.000 anni fa. Qui è un fenomeno molto, molto, molto vecchio, che è arrivato fino a tutta anche l'età del ferro, no? Eisenzeit, però manca nell'età romana. Nell'età romana scompare.
Schalensteine sind also ein Phänomen, das sehr, sehr alt ist. Aus der Römerzeit aber gibt's bislang keine Funde, meint er. Rund um die Stadt Brixen gibt es eine Vielzahl dieser rätselhaften Steine. Meistens liegen sie unbeachtet in der Natur. Wenn man sie aber erst entdeckt hat, regen sie die Fantasie an. Sind es Sternkarten, Landkarten, abstrakte Symbole, Opferschalen?
Oh, questa pietra ha preso un fulmine, per dire. No, anche quello può essere, no? O era una pietra abbastanza metallica, arrivato, e loro andavano a grattare per prendere queste polveri per, come medicine.
Möglicherweise hat in diesen Stein einmal der Blitz eingeschlagen, sagt der Archäologe. Danach sind die Menschen gekommen, um von diesem so aufgeladenen Stein Pulver abzureiben und es als Heilmittel zu verwenden. Was nach esoterischer Spekulation klingt, taucht auch im Frühmittelalter auf. Der Putz, auf den heiligen Figuren gemalt waren, galt als besonders heilkräftig. Das Steinmehl eines Freskos der heiligen Lucia sollte gegen Augenkrankheiten helfen, das des heiligen Rochus gegen die Pest, das des heiligen Christophorus der allgemeinen Stärkung dienen. Es wurden sogar sogenannte Schabfiguren verkauft. Das waren Kopien eines Gnadenbildes oder Heiligenstatuen, zum Beispiel aus Ton. Von denen konnte man dann zu Hause Gesteinsmehl abschaben und einnehmen. An manchen katholischen Wallfahrtsorten hält sich dieser Glaube bis heute.
Uno va a Lourdes e vorrebbe grattare via la roccia della grotta di Lourdes, no? Capite? Ecco.
Giovanni Rizzi verweist auf den Wallfahrtsort Lourdes in Frankreich, wo manche Pilgernde am liebsten den Fels der heiligen Grotte abkratzen würden. So ähnlich könnten auch die vielen Schalensteine rund um Brixen entstanden sein. Archäologe Rizzi möchte aber nicht von magischen oder mystischen Orten sprechen, denn wissenschaftlich belegbare Hinweise auf Kultstätten, Opferaltäre oder verbrannte Knochen finden sich nur selten. Wir sind Archäologen, sagt er, Rationalisten. Kraftorte oder Energieplätze gibt's für ihn nicht.
Noi siamo archeologi, per cui siamo razionalisti, no? Per parlare di punti di forza energetici eccetera, bisognerebbe essere misurabili, riscontrabili e ripetibili in altre cose. Tutto il resto è fantasia e illazione.
Für ihn muss etwas messbar sein, vergleichbar und wiederholbar. Alles andere ist Mutmaßung. Pianistin Astrid Amico und Fotograf Martin Rupp sehen das anders. Für sie haben diese Orte, die sie in ihrer Heimat entdeckt haben, und zwar vom Finchgau bis ins Pustertal, vom Brenner bis nach Saluren, sehr wohl eine besondere Ausstrahlung. Und die ist für sie auch spürbar.
Dementsprechend ist das so ein aufbauender Platz, ein lichter Platz, wo man sich aufladen kann, beziehungsweise wo man auch nicht zu lang bleiben kann oder soll, weil der Reiz oft mal zu viel sein.
Ganz gleich, ob man sich diesen Orten rational oder emotional nähern möchte. Um den Menschen heute die Faszination der vielen archäologischen Stätten rund um Brixen näher zu bringen, gibt es seit einigen Jahren den sogenannten Archäopfad. In dessen Verlauf wandert man durch Jahrtausende der Menschheitsgeschichte. Unterhalb der Kirche von Elvas zeigt Fotograf Martin Rupp ein großartiges Panorama über das Eisacktal.
Von da aus sieht man wirklich die Stadt Brixen, die älteste Stadt Tirols, vor einem ausgebreitet. Man hat einen ganz schönen Überblick über das Tal, am Zusammenfluss von Rienz und Eisack. Im Zentrum die Altstadt mit dem Dom, mit dem Kreuzgang, mit den verschiedenen Klöstern, die es dort gibt. Und außerhalb die neuen Gebäude, die mit der Zeit dazugekommen sind.
Nicht immer sind es nur Schalensteine, die solche Orte zu etwas Besonderem machen. Hier stehen über ausgefahrenen Wegspuren rostbraune Nachbildungen römischer Streitwägen.
Jetzt sind wir unterhalb von der Kirche und stehen jetzt vor einem alten römischen Weg, also einem Karrenweg. Da sieht man noch die Wagenspuren oder die Gleise, die sie in den Fels gehaut haben, damit sie mit den Wegen da die Felsen runterkommen. Also man findet da in dem Gebiet auch sehr viele Spuren der Römer.
Über die Asphaltstraße geht es ein paar Schritte in einen Weinberg hinein und durch eine Hecke hindurch in die Steinzeit zurück. Astrid Amico und Martin Rupp zeigen einen weiteren Stein, der zwischen den Büschen verborgen etwas abseits des Weges liegt. Die Kreuzplatte. Ein Riss durchzieht den Felsen. Mitten hinein ist ein Quadrat aus 9 Schalen gegraben.
Da findet man eine besondere Anordnung der Schälchen. Also in einem Viereck, 3x3, sind insgesamt 9 Schälchen. Man kann das symbolisch deuten durch die 3, die Potenzierung der 3, also die 9 als heilige Zahl.
Neben diesen Schalen ist eine glatte Spur in den Stein geschliffen. Über etwa 5 Meter führt sie quer über den Felsen von oben nach unten, als ob Generationen von Kindern über Jahrtausende den Stein mit ihrem Hosenboden poliert hätten. Hexenrutsche wird diese Bahn in der Kreuzplatte auch genannt. Ein weiterer dieser mystischen Orte, deren Entstehung im Dunkeln liegt. Es handelt sich um eine der vielen Fruchtbarkeitsrutschen in der Region. Frauen, die hier herunterrutschen, werde durch den Spalt im Felsen die Seele eines Kindes in den Schoß gegeben, so heißt es.
Das ist ein weit verbreitetes Phänomen und der findet sich auch immer an prähistorischen Kultstätten. Und damit der Stein so wird, müssen wirklich sehr viele Leute über einen sehr langen Zeitraum da immer wieder hinuntergerutscht sein.
Steinzeitliche, bronzezeitliche Fruchtbarkeitsriten. Irgendwie scheint sich davon etwas durch die Jahrtausende erhalten zu haben. Stehen die 9 Schalen im Fels gar für die 9 Monate einer Schwangerschaft? Viel Spekulation, die Archäologe Giovanni Rizzi skeptisch sieht. Zu wenig Wissenschaft, zu viel Mystik und Aberglaube. Auch seine Frau Gertraud setzt eigentlich auf archäologische Fakten. Aber manchmal kommt sogar sie ins Grübeln. Vor allem, seit die Mystik ihre eigene Familie erreicht hat.
Wir haben einen Kalender rausgegeben, wo wir diese Hexenrutsche fotografiert haben. Und die Sage natürlich, wenn die Frauen wollten Kinder haben, hinunterrutschen. Und da haben wir diese, was runtergerutscht ist, als Hexe angezogen und runtergerutscht. Und im Jahr danach, im Juni, ist ein Mädchen geboren. Das ist Zufall, ne? Aber wenn einer drüber dann denkt.
Die Frau, die für das Foto als Hexe verkleidet die Rutsche hinuntergerutscht ist, war die Tochter von Gertraud und Giovanni. Jetzt sind die beiden Archäologen Großeltern. So vereinen sich hier im Eisacktal Wissenschaft und Mystik. Im Zentrum eines geheimnisvollen Südtirols.
Ich muss jetzt was beichten, was mir im Nachhinein etwas peinlich ist. Als ich Kind war, gab es Nachbarn, die sind jedes Jahr nach Italien gefahren. Das fand ich total in Ordnung. Wir waren nie in Italien, sondern in Frankreich, Jugoslawien, England. Das fand ich ein bisschen cooler. Die allercoolsten Familien, die hatten einen VW-Bus und sind nach Korsika gefahren oder gar mit dem Rucksack losgezogen. Da war ich fassungslos, dass es sowas gibt und neidisch war ich auch. Was ich aber verachtet habe, das waren die Südtirol-Familien. Für mich war das der Inbegriff der Langeweile. Da sind meine Großeltern hingefahren und schlimmstenfalls musste man auch noch wandern, was für mich das Grauen war. Heute weiß ich, ich lag ganz schlimm falsch. Südtirol ist wunderschön, die Natur, die Kultur, alles. Und so hat es auch Felicia Engelmann in Erinnerung. Die hat nämlich als Kind diese Südtirol-Urlaube gemacht, die ich so hochnäsig doof fand. Felicia hat sich jetzt als Erwachsene auf ein Abenteuer eingelassen. 25 Jahre später ist sie nochmal gemeinsam mit den Eltern nach Südtirol gefahren. Auf den Spuren der Erinnerung in ganz neuer Familienaufstellung.
Welche Aufregung! Mit der Seilbahn geht es von Meran auf den Berg. Die Gondel schaukelt, alles freut sich. Wir gehen wandern, meine Eltern und ich. Beim letzten gemeinsamen Wanderurlaub waren die Eltern jünger, als ich es jetzt bin. Und ich war ein kleines Mädchen. Jetzt versuchen wir es wieder. 2 pensionierte Lehrer und ein Einzelkind, aus dem eine Singlefrau geworden ist. Meine Eltern sind seit mehr als einem halben Jahrhundert zusammen. Ich habe manchmal das Gefühl, auch mit Mitte 40 noch nicht richtig irgendwo angekommen zu sein. Nach 25 Jahren mit den Eltern wieder an den Familienurlaubsort zu reisen, ist ein Präsent, aber auch ein Experiment.
Dann haben wir gedacht, ja, ob wir das alle drei so aushalten, weil wir sind doch alle drei Individualisten und haben schon mal gerne auch unser eigen Ding.
Ja, und da wäre ich vielleicht irgendwo auf Hochmut drüber oder so etwas gemacht, wenn ich alleine gewesen wäre, aber das muss ja nicht sein.
4 Tage in Südtirol sind mein Geschenk an die Eltern zum 70. Geburtstag. Freunde haben mich draufgebracht. Gib ihnen gemeinsame Zeit, keine Dinge. Ich habe alles gebucht und vorbereitet, habe die Eltern mit dem Auto abgeholt und über den Brenner chauffiert. Die Skepsis fährt mit. Für die kleine Wanderung heute zur Meraner Hütte habe ich Brotzeit im Rucksack, Getränke, Sonnencreme, Regenschutz, ein Taschenmesser und ein Erste-Hilfe-Päckchen. Die Eltern haben weniger dabei.
Einen Spezi und ein Cola, mehr nicht. weil es auf der Hütte was Gutes zu essen gibt, hoffe ich. Speckknödelsuppe.
Die Eltern habe ich zu Hause mehrmals belabert, ihre alten Bergstiefel intensiv zu prüfen. Bei alten Stiefeln löst sich manchmal die Sohle. Das soll uns heute nicht passieren. Wir gehen eine Dreiviertelstunde über das Hochplateau. Und was tut meine Mutter?
Die schaut ihre Schuhe an, was ihre Sohlen machen. Die haben nämlich Hunger, die klaffen weit.
Die Sohle ist fast ab. Die Eltern haben nicht nur keine Brotzeit im Rucksack, sondern auch nicht wirklich auf mich gehört.
Ja, ich habe meine Schuhe erprobt, angezogen, geputzt und das habe ich jetzt davon.
Zum Schlossberg gelatscht sind wir auch extra noch. Da haben sie gehalten, aber die sind halt nicht mehr höhentauglich.
Egal, was ich rate, die Eltern machen doch, was sie wollen. Mit Mullbinden aus dem Erste-Hilfe-Päckchen knote ich meiner Mutter die Sohlen an die Füße und zurück geht's zum Lift und ins Tal. Das Thema Wandern wäre damit erledigt.
Ach, ich sage dir, so oft in Südtirol und jetzt sind sie so feige und wollen wahrscheinlich hier begraben werden.
Wenn die in Südtirol waren, dann sind die ja älter als 30 Jahre.
Ich glaub's fast, ja. Lebt wohl, alle beide, linker und rechter Schuh.
Meinen Eltern bedeutet Südtirol viel. Der Vater war schon in den 1960er Jahren zum Bergsteigen dort. Er liebt die Berge. Nach Patschins bei Meran ging 1970 die Hochzeitsreise. In den Bergen verbrachten sie Wander- und Skiurlaube als junges Paar und später als junge Familie mit ihrer kleinen Tochter, mit mir. Deshalb habe ich die Meraner Gegend für diese Reise ausgewählt. Abends sitzen wir auf dem Balkon unserer Pension beim Wein. Wir blicken über einen dichten grünen Apfelgarten hinweg auf die kleine Stadt Meran unten im Tal. Schon funkeln dort die ersten Lichter. Anstatt eines Horizonts erheben sich dahinter, einer gemalten Kulisse gleich, baumbestandene Bergrücken und die schroffen, kahlen Spitzen der 3000er.
Es ist einfach wunderschön, hier zu sein. Es ist als ob das Leben hier ein Stückchen leichter wäre als in Bayern.
Der Weinbau, die Apfelplantagen und die schönen alten Kirchen mit den Fresken, also das gehört irgendwie noch dazu, finde ich. Und der Christophorus, der überall an den Häusern ist, den haben wir heute schon mehrmals gesehen unten in Meran. Der gehört bei mir dazu, irgendwie, wenn man auf Reisen ist.
Erinnerungen, auch gemeinsame, finden wir an vielen Stellen. Die Wildvogelaufzuchtstation auf Schloss Tirol begeistert uns genauso wie die Falknerei, die wir um 1980 besucht haben. Wir reisen in unsere gemeinsame Vergangenheit, ohne dass uns das bewusst wird, denn wir genießen den Moment. Die Flugvorführung ist fantastisch. Der Falkner lässt Uhu und Adler knapp über die Köpfe der Besucher fliegen. Wir drei mögen die Natur. Mein Vater hat mir früher bei Fahrradtouren, Wanderungen und im Urlaub immer viel gezeigt und erklärt, von der Gallwespe bis zur Erdpyramide. Auch deshalb sind wir früher nach Südtirol gefahren, sagen die Eltern. Es gibt dort Eidechsen in alten Mauern zu entdecken, Wasserfälle, schöne Steine, Bergblumen, Dohlen. Diese kleine Welt, für mich war sie riesengroß. Stimmung gut, Wetter gut, läuft. Jetzt etwas zu essen.
Knödelsuppe ist für mich Synonym für Südtirol, beim Skifahren oder beim Bergwandern. Da hat nach Speck geschmeckt, war fester Knödel mit Biss und die Suppe hat dann ein bisschen rauchig geschmeckt. Das war also wie ein Traum, wie in frühen Jahren nochmal viele Erinnerungen zurückgekommen.
Ich wollte lieber Schlutzkrapfen, gefüllte Teigtaschen mit zerlassener Butter, die Ravioli Südtirols. Ein Traum und der absolute Familienurlaubsklassiker, dachte ich.
Schlutzkrapfen haben wir auch in anderen Urlauben nicht so viel gegessen. Es war nicht immer der Burner hinterher, haben wir immer gesagt, war das fett. Das ist auch ein Zeichen der Veränderung in Meran, dass es nicht mehr bloß Schlutzkrapfen und Schnitzel und irgendwelche Dampfnudeln oder was in Südtirol gibt, sondern dass eben auch die Küche internationaler oder moderner geworden ist.
Südtirol ist nicht mehr so bieder wie früher, da sind wir uns einig. Aber wir haben unterschiedliche Detailerinnerungen, mein Vater und ich. Auch wenn es um mein Lieblingshörspiel geht. Es lief in Endlosschleife als Kassette im Auto. Für diese Reise habe ich es als Digitalversion gekauft und spiele es als Überraschung ein. Früher ist mein Vater immer am Steuer gesessen und war auch der Herr über den Kassettenspieler. Heute fahre ich und mein Vater sitzt hinten.
Die dieses Hörspiel die hatte schon mal Autoverbot, wenn du dich erinnerst.
Das konnte ich ja eher.
Da hieß es mal, ich darf alles mitnehmen, außer das.
Echt, das war sie gut.
Also ja,
kaum bist du erwachsen, schon legst du es rein.
Juhu. Wir fahren.
Warum sind Reiseerinnerungen so wenig vertrauenswürdig? Selbst wenn man zusammen unterwegs war, sind sie nicht identisch. Vielleicht müssen wir sie regelmäßig gemeinsam prüfen, abstauben, sortieren wie Souvenirs im Schrank. Wie das Wetter in den Bergen ist auch die Stimmung bisweilen schwankend. Bei einem Spaziergang in der Mittagshitze gibt es Streit, weil sich meine Mutter etwas anderes vorgestellt hatte. Sie hatte den Weg anders in Erinnerung. Großes Gemaule. Wir kehren um.
Ich muss nicht mehr so auf Harmonie schalten, dass alles allen gut geht. Ich bin Yippie. Jetzt bin ich alt genug, dass ich auch mal so ein bisschen wieder borstig wieder sein kann, wie in ganz früheren Jahren. Und das genieße ich auch.
Das war Abstimmungsarbeit früher mehr nötig.
Am Abend trinke ich allein in meinem Zimmer Whisky. Lange Zeit mit meiner Mutter zusammen zu sein, strengt mich an. Sie sicher auch. Wir diskutieren beide gerne und haben beide gerne recht. Wir reden beide oft mehr, als andere Menschen ertragen können. Darin sind wir uns ähnlich. Nur ungern gestehe ich mir das ein, weil wir doch auch so verschieden sind. Ich bin allein um die Welt gereist, meine Mutter ist eher ängstlich und nie allein auf Tour gegangen. Immer wenn ich allein verreise, fürchtet sie sich für mich. Ich fühle mich dann erst kurz schuldig und dann wütend, dass ich nicht unabhängig genug bin, dass mir das egal wäre. Und wütend, dass sie mich nicht freigibt. Sie ist anders als mein Vater, der mit seiner Ruhe und Gelassenheit vieles ausgleicht. Hier in Südtirol beiße ich mir oft auf die Zunge, damit es keinen Streit gibt. Es ist ja im Grunde egal, in welchem Lokal wir zu Abend essen. Mein großes Rückentattoo sorgt ebenfalls für Donnergrummeln. Ich habe es meiner Mutter viele Jahre lang verschwiegen, weil ich weiß, dass sie keine Tattoos mag. Jetzt am Pool muss ich es zwar nicht beichten, aber zeigen.
Ja? Ja? Ja, nee, warum hast du sie auf den Rücken machen lassen?
Ich erkläre, dass der riesige Totenkopf das Röntgenbild meines eigenen Schädels ist und welches Gemälde die Vorlage für die ausladenden Flügel war.
Aha. Das wolltest du am Körper dran haben.
Die Gründe und auch die für mich persönlich tiefe und vielschichtige Bedeutung dieses Bildes will ich nicht erklären. Auch nicht meinen Eltern.
Das können wir auch so klein machen.
Ich bin über 40, aber zu einem Teil bleibe ich Kind. Mir ist grundsätzlich egal, was andere über mein Tattoo denken. Gleichzeitig will ich meine Mutter nicht enttäuschen und ich will auch nicht, dass sie etwas ablehnt, das mir etwas bedeutet. Unsere Reise zeigt, dass sich unsere Rollen zwar verschieben, aber nie umkehren werden. Heute sage ich den Eltern zwar, dass sie bitte schön Sonnencreme verwenden sollen. Meine Mutter fragt aber immer noch, wenn ihr selbst kalt ist, ob ich nicht eine Jacke anziehen will. Wie in meinen Kindertagen. Ich plane gerne. Ich lese abends, was wir am nächsten Tag unternehmen könnten. Beim Frühstück mache ich den Eltern Vorschläge und ernte Nicken und Schulterzucken. Eigene Vorschläge haben sie nicht. Sie haben nicht einmal ihren zerlesenen Kunstreiseführer dabei, mit dem uns mein Vater früher von Kirche zu Kirche gescheucht hat. Das stört mich. Wir haben so wenig Zeit. Da will ich viele Erlebnisse hineinpacken, vor allem für die Eltern. Ist ja ein Geschenk.
Wir genießen es ab vom Beruf und nicht sagen zu müssen, was ist meine Wochenplanung, was ist meine Tagesplanung, sondern sagen, heute schaut so aus, worauf haben wir heute Lust?
A, kennt man schon einige Sachen und B, ist es ja auch so oft, so habe ich empfunden, du kannst um die Ecke gehen und schon hast du wieder irgendwas Schönes, entweder was Neues da oder du kommst um die Ecke gehen und sagst, ah ja, da waren wir auch schon, schön, gefällt mir auch wieder.
Die Eltern sind heute entspannter, als ich es bin. Sie haben schon so viel gesehen, dass ihnen das Neue gar nicht mehr so wichtig ist. Den Anspruch auf Vollständigkeit hatten sie nie, wenn meine Erinnerung mich nicht drückt. Mir ist jeder Raum zu eng. Ich sitze gefühlt immer auf gepackten Koffern, bin immer auf dem Sprung. Das ist wohl der größte Unterschied zwischen mir und meinen Eltern. Sie finden ihre Welt nicht klein, sondern schön. Damit leben sie glücklicher als ich. Bei allen Unterschieden haben wir aber auch einiges gemeinsam. Die Eltern haben mir meine Liebe zur Musik mitgegeben und mein Interesse für Kunst und Kultur. Besichtigungen gehörten zu jeder Reise dazu. Die Ritterburg Runkelstein bei Bozen hat mich schon als Mädchen fasziniert. Jetzt sind wir wieder da und bestaunen die Fresken, die mein Vater so liebt, egal ob in Burgen oder Kirchen. Helden und Prinzessinnen sind darauf zu sehen. Ich fotografiere meine Eltern, wie sie im Wehrgang Faxen machen. Auf der Rückfahrt nach Meran erleben wir dann noch ein echtes Abenteuer.
So, wir sind jetzt in Bozen an der Q8-Tankstelle und was ist jetzt passiert?
Uns geht die Luft aus. Besser gesagt, einem Reifen vom Auto, dem rechten hinteren Autoreifen, der will nicht mehr.
Das ist Reparaturset, dieser Klump, geht nicht. Macht bloß und kommt ein weißer Barz aus dem Reifen raus, aber sonst ist er wieder platt wie vorher.
Der Pannenservice lädt das Auto und uns auf, eine Werkstatt verkauft mir sehr, sehr teure neue Hinterreifen und dann kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt.
Ja, Kaffee muss schon dabei sein, ja.
4 Tage sind vorüber. In den Trautmannsdorfer Gärten genießen wir noch einmal die Natur. Hier gedeihen in geschützter Sonnenlage nicht nur einheimische Kräuter, Rosen und Apfelbäume, auch Oliven- und Zitrusbäume fühlen sich dort wohl. Seerosenteich, japanische Zierbäume, Lotus, Zypressen. Hier haben die Gärtner echte Pracht versammelt und kreativ angelegt. Wir trinken auf der Schlossterrasse den letzten Südtiroler Espresso, bevor es nach Hause geht. Hat doch eigentlich ganz gut geklappt, die gemeinsame Reise, oder? Wie war's?
Schön. Einfach nur schön. Und mir kamen die Tage so lebendig vor und so erfrischend und so. Ich habe gedacht, ich bin 20 Jahre jünger.
Und eine neue Erfahrung, Kompetenzen abgeben. Es ist mir auch nicht schwer gefallen, aber es war momentan ungewöhnlich manchmal. Dachte man, ach nein, ja, ich brauche mich ja da nicht drum kümmern. Und ich fand es gut, dass es nicht mehr die Eltern sind, die immer die Bestimmer waren.
Ja. Ich war ganz stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Nein, ich sage es nicht.
Mit meinen Eltern zu verreisen hat funktioniert, weil wir uns, zumindest die meiste Zeit, alle drei zusammengerissen und wie Erwachsene verhalten haben. Wir haben es geschafft, dass es tatsächlich ums gemeinsame Erleben ging, weniger um konkrete Erlebnisse. Wir wollten wenig. Und was wir wollten, ist uns gelungen.
Wie schön, dass jetzt so gut alles geworden ist. Als ich klein war, war die Welt offen. Man wusste nicht, wie sich alles entwickelt, wie wir es machen. Und jetzt, wo sich unser Alter so ein bisschen rundet, da sagt man Dankbarkeit und dass es so schön ist und dass wir miteinander fahren können, dass wir auch nach Australien auswandern können oder wo. Und dann werden wir alleine irgendwo rumgesessen.
Reifenplatzer, Wanderwegstreit und Gewitter sind schon aus der Agenda gestrichen, bevor wir überhaupt auf dem Rückweg sind. Meine Eltern entscheiden sich, welche Erinnerungen sie mitnehmen. Sie reduzieren auf das, was ihnen gut tut, wie bei der Wanderausrüstung oder dem Programm. Jeder von uns pflegt die Erinnerungen, die er sich aussucht. Ich werde das bedenken, falls wir wieder zusammen verreisen. Vielleicht zum 75. Geburtstag. Aber hätten wir jetzt etwas anders machen sollen?
Ah, ich wäre vielleicht später aufgestanden. Ehrlich.
Mit den Eltern in den Urlaub nach 25 Jahren. Das ist spannend und zwar in beide Richtungen. Denn Urlaub mit den Kindern nach 25 Jahren ist natürlich eine genauso große Herausforderung wie umgekehrt. Wir kommen jetzt wieder zurück ins Flachland. Jedenfalls gilt das für die allermeisten. Wer in den Bergen lebt, darf sich über meinen Neid freuen. Sommerurlaub in den Bergen, das ist eine Sache, die man sich auch als Nicht-Bergsportler wirklich mal überlegen sollte. So nah, so entspannt, so viel Natur und das alles ohne wüstenhafte Hitze. Egal, wo es mit der nächsten eigenen Reise hingeht, mit dem Radioreisen-Podcast kann man jederzeit weg. Einfach abonnieren, runterladen, streamen, je nach Bedarf und natürlich ohne Extrakosten. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mit den Dolomiten im Herzen und Schlutzkrapfen auf der Zunge verabschiedet sich am Mikrofon Bärbel Wasser.
Dreimal besser. Das ist der Infopodcast von BR24.
In jeder Folge sprechen wir über ein aktuelles Nachrichtenthema und stellen dabei immer drei Lösungswege vor. Ich bin Kevin Ebert.
Ich bin Birgit Frank. Wir sind die Hosts von Dreimal Besser.
In Dreimal Besser schauen wir nach vorne und darauf, wie es besser laufen kann. Weil das Schöne ist, es gibt meistens schon echt gute Ideen, wir machen die nur sichtbar.
Jeden Freitagmorgen gibt's eine neue Folge, unter anderem in der ARD-Audiothek.